Willkommen zur Lebenshilfe, heißt sie Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Unser Thema heute: Gesundheitspflege durch bewusstes Essen. Eingeladen haben wir für Sie den Ernährungswissenschaftler Peter Faulstich. Er ist ernährungswissenschaftlicher Leiter in der Malteserklinik von Wegbecker in Bad Brückenau und uns jetzt telefonisch von dort zugeschaltet. Grüß Sie Gott, Herr Faulstich.
Ja, grüß Gott.
Gesundheitspflege durch bewusstes Essen, das ist unser Thema heute. Nach wie vor ist eine gute Gesundheit eins der höchsten Güter und das merkt man besonders dann, wenn man sich nicht so wohl fühlt. Man verliert enorm an Lebensqualität, Leistung nimmt oftmals ab, Lebensfreude schwindet, ja, weil einem einfach alles schwerfällt. Ernährungsfachleute sagen, Gesundheitspflege fängt beim Essen an. Und eine alte Lebensweisheit besagt, der Mensch isst, was er isst. Und wenn wir uns umschauen oder die eigene Ernährung ins Visier nehmen, dann ist festzustellen, dass das Essen immer mehr so nebenher läuft. Schnell einkaufen, schnell das Essen zubereiten, schnell essen und gleich oder gleich etwas Fertiges kaufen. Das ist so der Trend. Fertigprodukte nehmen in den Supermärkten inzwischen riesige Regalflächen ein. Metzgereien und Bäcker haben sich darauf eingestellt, ihren Kunden eine schnelle Zwischenmahlzeit, also einen Imbiss, anzubieten. Das geht schnell und ist bequem. Doch was ist der Preis? Wie wirkt sich das schnelle Essen auf unseren Organismus und auf unsere Gesundheit aus? Wir wollen heute unser Essverhalten in den Blick nehmen und den Leitsatz des griechischen Arztes Hippokrates ernst nehmen, der da lautet: Lasst eure Nahrung Heilmittel und eure Heilmittel Nahrungsmittel sein. Also das, was wir essen, ist nicht einfach nur dazu da, damit wir unseren Hunger stillen und unseren Energiehaushalt wieder in Balance bringen, sondern unsere Nahrungsmittel sind Heilmittel. Und genau damit hat sich auch Peter Faulstich, mein heutiger Gast, in seinem Buch beschäftigt, das den Titel trägt »Mein Weg zum Wohlfühlgewicht – Die Lust am leichteren Essen«. Herr Faulstich, was hat Sie denn dazu bewogen, nicht nur vom Weg zum Idealgewicht zu schreiben, was sich ja wirklich viele Menschen auch wünschen, das Idealgewicht? Und das ist auch oftmals ein Grund, warum Menschen auch ihre Ernährung umstellen, sondern sie haben über den Weg zum Wohlfühlgewicht geschrieben.
Ja, grundsätzlich halte ich es für ziemlich problematisch, für andere ein Idealgewicht zu berechnen oder damit eben auch Menschen als dick oder dünn einzustufen. Man sieht auch, dass gerade solche Berechnungen bei vielen in Verbindung mit dem heutigen Schlankheitswahn auch zu einem Bewusstsein führen, ich bin zu dick. Und die Folge ist dann eine Ablehnung dem eigenen Körper gegenüber oder auch ein vermindertes Selbstwertgefühl, die dann zu dieser weit verbreiteten Diätmentalität führen. Und gerade aus diesen Gründen spreche ich eben lieber vom Wohlfühlgewicht. Und das ist für mich ein Gewicht, da wo sich fern dieses Modediktats jeder in seinem Körper auch wohlfühlt, beziehungsweise seelisch und körperlich wohlfühlt. Und das muss nicht immer unbedingt das Gewicht sein, was andere für richtig halten, wie zum Beispiel der Partner oder die Partnerin oder auch Kollegen, Chefs oder Freunde oder eben auch Tabellen.
Und davon sind wir ja oftmals geleitet von solchen Normen. Also das macht es gleich sympathisch, Ihr Buch »Mein Weg zum Wohlfühlgewicht«. Das hört sich sehr individuell an. Sicherlich fließen da viele Ihrer Erfahrungen auch ein. Seit November 2002 sind Sie ernährungswissenschaftlicher Leiter in der Malteserklinik von Wegbecker, Fachklinik für Naturheilverfahren mit Schwerpunkt Heilfasten und Ernährung. Die Malteserklinik, das ist eine Fachklinik, könnte man sagen, mit Hotelkomfort und man braucht keinen Krankenschein, um Ihnen zu kommen. Sagen Sie uns kurz etwas zum Angebot der Malteserklinik von Wegbecker.
Ja, wie Sie schon sagen, ist die Malteserklinik von Wegbecker eine Fachklinik für Heilfasten und Ernährung, wobei gerade das Heilfasten und auch die damit verbundene innere Einkehr für viele Menschen einfach, wie wir das erleben, den geradezu idealen Einstieg in einen bewussteren Lebensstil beziehungsweise auch in eine bewusste Ernährungsweise bietet. Generell kann man sicherlich sagen, dass das Konzept von Dr. Wegbecker ein sehr interdisziplinär ausgelegtes Konzept war und auch ist. Und das heißt, also neben dieser naturerkundlich geprägten ärztlichen Therapie heute vor allen Dingen auch die Ernährungs-, die Psycho-, die Physio-, die Kneipp- und die Sporttherapie neben auch einer intensiven seelsorgerischen Betreuung eine ganz zentrale Rolle spielen.
Mhm. Und an wen richtet sich das Angebot der Malteser Klinik von Beckbecker, die übrigens ihren Zusatz trägt nach dem deutschen Facharzt für Innere Medizin und Naturheilkunde Dr. Erich von Beckbecker, der zusammen mit Otto Buchinger und Franz Xaver Mayer gehört, er zu den Pionieren auf dem Gebiet der ganzheitlichen Fastentherapien. An wen richtet sich das Angebot?
Ja, das Prinzip richtet sich im Prinzip an jeden, der sowohl vorbeugend als auch therapeutisch etwas für seine Gesundheit tun möchte. Aber wir sehen auch zunehmend, dass viele einfach mal unsere intensive Kneipp- und Physiotherapie, aber auch unsere Bewegungsangebote oder auch unsere neben dem Fasten auch unsere biologische Vollwertkost genießen möchten oder einfach auch mal die Seele baumeln lassen oder neue Kraft schöpfen möchten hier in unserer Klinik.
Und die biologische Vollwertkost, das Zubereiten dieser Vollwertkost, das kann man auch bei Ihnen erlernen.
Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Teil. Das heißt, wir bieten auch sehr viele Lehrküchen neben Einkaufstraining und Einzelberatungen und Vorträgen und Gesprächsrunden im Bereich der Ernährung an. Mhm. Und weil es uns eben einfach konzeptionell wichtig ist, dass wir nicht nur über gesunde Ernährung sprechen, sondern dass auch unsere Gäste eben unsere Ernährung in der Praxis erleben, denn letztendlich gelingt es den meisten viel besser, etwas an ihrer Ernährung zu verändern, wenn sie auch konkrete Alternativen kennenlernen. Und uns geht es eben nicht um Verbote, sondern um ein Kennenlernen, was die Menschen eben auch als Bereicherung erleben. Mhm. Weil diese Diätmentalität, die hilft nicht weiter und diese Verzichtmentalität führt eben bei vielen eher zu Essstörungen als zum gesunden Essverhalten. Und da, denke ich, sind wir sehr viel erfolgreicher mit dem, was wir auch anbieten, insbesondere in den Lehrküchen.
Mhm. Gesundheitspflege durch bewusstes Essen, das ist ja jetzt unser Thema heute. Und zu Ihnen kommen nicht nur Menschen, die schon krank sind, die schon massive Beschwerden haben, sondern zu Ihnen kann man auch kommen, einfach nur zur Gesundheitsvorsorge, oder?
Ja, die Prävention spielt ja eine immer wichtige Rolle. Ich sage mal, Vorbeugung ist besser als Therapie und auch viel leichter. Und es sind immer mehr, auch vor allen Dingen jüngere Menschen, die einfach über Gesundheitsfragen nachdenken und durch die Angebote, also insbesondere auch die Kombination von Bewegung, Physiotherapie, Ernährung, eben einfach ihren Gesundheitszustand und ihre Leistungsfähigkeit positiv beeinflussen möchten. Und das erleben viele gerade auch in Verbindung mit dem Heilfasten sehr schnell. Das Heilfasten bringt ja auch mal so einen Bruch in die eingefahrenen Gewohnheiten hinein. Und wir sehen, dass bei vielen Menschen danach auch das Bewusstsein für einen gesunden Lebensstil insgesamt sehr stark zunimmt.
Ja, die Malteser Klinik von Beckbecker, sie liegt in Bad Brückenau in der schönen bayerischen Rhön, einer ja landschaftlich reizvollen Umgebung, auch ideal zum Wandern und Auftanken. Und aus der Malteser Klinik von Beckbecker ist uns jetzt der ernährungswissenschaftliche Leiter zugeschaltet, der Ökotrophologe, der Ernährungswissenschaftler Peter Faulstich. Unser Thema heute in der Lebenshilfe: Gesundheitspflege durch bewusstes Essen. Herr Faulstich, wodurch beeinflusst denn nun Ernährung unseren Organismus so maßgeblich?
Ja, Sie haben ja schon den Satz gesagt, der Mensch isst, was er isst. Und man muss einfach davon ausgehen, dass eine gute Leistung letztendlich auch einen guten Kraftstoff benötigt, weil Stress eben einer der stärksten Vitalstoffkiller im Organismus darstellt. Und gerade in der heutigen Zeit, in der ja immer mehr Lebensmittel, wie Sie sehr schön ausgeführt haben, bio- und verarbeitet werden, in dieser Situation kommt es natürlich auch zu einer zunehmenden Aufnahme von Zusatzstoffen, die einfach die natürliche Nährstoffrelation, insbesondere auch durch den Zusatz von Fetten und Zuckern, erheblich verändert. Und wir können einfach davon ausgehen, umso wertvoller und vitalstoffreicher die Lebensmittel sind, desto besser funktioniert auch unser Stoffwechsel und vor allen Dingen auch unsere Grundfunktionen, die wir in Verbindung mit dem Heilfasten und Ernährung eben positiv beeinflussen möchten. Und da denke ich vor allen Dingen eben an das Verdauungssystem, an das Immunsystem, an das Herz-Kreislauf-System, an das Entgiftungssystem, das Nervensystem und auch den Säure-Basen-Haushalt. Und indem wir über diese verschiedenen Verfahren eben diese Grundfunktionen in Ordnung bringen, sehen wir bei vielen Menschen, dass eben Widerstands- und Selbstheilungskräfte sich entwickeln und Gesundheit, so wie wir uns das vorstellen, mehr als harmonische Einheit von Körper, Geist und Seele.
Also Sie sagen, dass das bewusste Essen eine wesentliche Rolle spielt auf alle Organsysteme.
Auf die Grundfunktionen, ja, auf diese angesprochenen Grundfunktionen.
Was verstehen Sie unter bewusstem Essen? Oder könnte man da auch von einer Esskultur sprechen?
Ja, das auf jeden Fall. Und wir sollten auch vielleicht wieder uns mit einer gewissen Esskultur auseinandersetzen. Und da verstehe ich unter dem bewussten Essen vor allem auch, dass man sich wieder mehr Zeit zum Essen nimmt, sich vielleicht auch wieder mehr auf das Essen konzentriert, das heißt nicht alles versucht nebenbei zu machen. Das ist besonders auffallend, dass viele Menschen beim Essen auch Zeitungen lesen, Fernseh schauen, Computerdaten eingeben oder man nimmt das Frühstück auf dem Weg zur Arbeit im Auto ein und das lenkt natürlich auch sehr stark vom Essen ab, so dass man vielleicht auch gar kein Gefühl mehr hat für Hunger und Sättigung. Das ist ja auch etwas, was wir mit dem Fasten erreichen wollen, dass man mehr in den Körper hineinspürt, die Kommunikation mit seinem Körper sucht und auch ein Gefühl für Hunger und Sättigung bekommt. Letztendlich sagt uns der Körper besser wie jede Kalorientabelle, wann wir genügend Kalorien aufgenommen haben und im Prinzip satt sind. Natürlich ist es uns auch in einem Rahmen einer bewussten Ernährung wichtig, dass durch dieses Hineinspüren in den Körper die Menschen einfach auch ein Gefühl dafür bekommen, für einen der Lebens- und Arbeitssituation angepassten Mahlzeitenrhythmus. Weil das erlebe ich auch ganz häufig, dass die Menschen gar keinen Rhythmus mehr haben, dann oft abends nach einem anstrengenden Tag ziemlich ausgehungert nach Hause kommen und dann eben viele Mahlzeiten nachholen, mit dem Ergebnis, dass der Stoffwechsel noch mehr belastet wird. Aber auch eine appetitliche Anrichtung der Speisen ist wichtig. Das Auge ist schließlich mit. Man sollte für eine angenehme Essatmosphäre sorgen und vor allen Dingen, dass man beim Essen nicht diskutiert oder anstrengende Gespräche führt oder gar solche Horrorsendungen sich anschaut. Weil wir wissen natürlich aus der Naturkunde, dass der gesamte Darmtrakt mit einem sehr engen Netz von Nervenzellen ausgestattet ist. Und wenn ich beim Essen eben anstrengende Diskussionen führe, dann werden die Verdauungsenzyme negativ beeinflusst und die Nährstoffe werden durch eine Anregung des Verdauungstrakts oft nicht richtig aufgenommen, kommen in unsere Darmabschnitte und machen dann eben auch ganz viele Probleme. Also ganz viele Reizdarmprobleme hängen eigentlich auch mit dem Essverhalten zusammen.
Oder doch viele Menschen neigen auch, dass der Magen zwickt, so sagt man das im allgemeinen Sprachgebrauch.
Auch sehr deutlich, ja. Das ist also viele auch Magenprobleme, gerade der Magen ist ja ein sehr stressempfindliches Organ und also umso wichtiger einfach beim Essen, das Essen in einer angenehmen und ruhigen Wohlfühlatmosphäre zu sich zu nehmen und insgesamt vielleicht auch mehr auf die Qualität als auf die Quantität zu achten.
Nun sagt der ein oder andere vielleicht, für mich ist es eine angenehme Essatmosphäre, wenn nebenher auch der Fernseher läuft, weil da ist gleich eine Unterhaltung dabei, dann esse ich auch nicht so schnell. Was sind da Ihre Erfahrungen?
Ja, das mag vielleicht sein, dass man da auch langsamer ist, aber wir sehen natürlich auch, dass viele dann einfach wie angesprochen nicht das richtige Gefühl für Sättigung bekommen und oft auch einfach sehr unbewusst essen und dadurch auch über ihren Bedarf hinaus zum Essen greifen. Man ist eben so abgelenkt, dass man kein richtiges Gefühl für hat, wann ist für mich so eine Wohlfühlmenge auch erreicht. Und ich glaube schon, dass einfach wenn wir von Esskultur sprechen, es auch wichtig ist, dass man einfach mit Essen bewusster umgeht. Wie und es nicht zu so einer Nebensache macht.
Ja, und wie ist das mit der Lust auf bestimmte Nahrungsmittel?
Ja, die sollte man natürlich auch nicht verdrängen, weil das sehen wir auch immer wieder bei vielen Menschen, die solche Diäten praktizieren, dass sie gerade sich im Rahmen dieser Diäten das verbieten, was sie normalerweise gerne essen. Und aus dieser Situation entwickelt sich natürlich bei vielen Menschen dann ein Heißhunger genau auf das, was man sich verbietet.
Dass man sich
oder wenn
quasi
man dann eben alternativ etwas isst, dann befriedigt das nicht die Esslust und viele essen dann ständig irgendwelche Kleinigkeiten mit dem Ergebnis, dass es noch viel mehr wird, auch kalorisch, als würde man gleich das essen, auf was man Lust hat.
Genau, man verbietet sich oftmals diese Freude an bestimmten Nahrungsmitteln, weil man sagt, die sind eben hochkalorisch oder haben viel Zucker oder enthalten viele Fette. Wichtig ist sicherlich auch, dass wir gut planen, also unseren Einkaufszettel gut planen, oder?
Ja, das ist sicherlich auch eine ganz wichtige Sache. Das merkt man ja selbst, wenn man abends vielleicht nach einem anstrengenden Tag mit einem Heißhunger einkauft, kauft man ganz anders ein, als wenn man angenehm gesättigt ist. Also man sollte eigentlich tendenziell nicht unbedingt mit einem Heißhunger einkaufen. Und letztendlich fängt die gesunde Ernährung sicherlich beim Einkauf an. Und deswegen machen wir ja auch hier in der Klinik ein umfangreiches, und zwar jede Woche auch ein Einkaufstraining mit unseren Gästen, weil wir sehen natürlich auch, dass viele gewohnheitsmäßig einkaufen. Und da ist es auch wichtig, durch die Vermittlung von Ernährungswissen einfach auch mal zu überprüfen, ob das, wo man gewohnheitsmäßig zugreift, auch den momentanen Vorstellungen von gesunder Ernährung überhaupt entspricht oder was genauer überhaupt auch enthalten ist, dass man mal die Qualität von Lebensmitteln auch überprüft.
Vielleicht ein Beispiel dazu, dass wir dann Gespür dafür bekommen. Was ist so einer der Kardinalfehlgriffe, die wir gerne tun, weil wir da unser Gespür für verloren haben?
Ja, es ist sicherlich auch sinnvoll, zum Beispiel mal bei einer handelsüblichen Marmelade drauf zu schauen, wie hoch ist überhaupt der Fruchtgehalt oder bei Brotwaren, was für Mehltypen werden überhaupt verwendet. Ist es ein Weißmehl, wo vielleicht einfach nur Malzextrakte zugesetzt werden, dass es so aussieht wie Vollkorn? Oder auch, dass man beim Fruchtjoghurt mal genau hinschaut, wie viel Frucht ist da überhaupt drin. Oder vielleicht umgekehrt auch lieber mal Naturjoghurt einkauft und eben die Früchte, die gerade Saison haben, zugibt oder reinschneidet. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wie man mit wenig Aufwand auch verschiedene Zubereitungen erheblich verbessern kann. Oder auch gerade bei Müslis. Müslis haben immer so den Touch des sehr Gesunden, aber viele gehören heute eigentlich auch eher, also viele Fertigmüslis gehören heute auch eher ein Regal für Süßigkeiten, wenn man schaut, was genau drin ist.
Also wenn wir heute über die Gesundheitspflege durch bewusstes Essen sprechen, ist ein wichtiger Punkt dabei, die Esskultur, also Zeit nehmen fürs Essen, auch eine gewisse Essatmosphäre zu schaffen, damit man auch ein Gefühl für Hunger und Sättigung bekommt, einen Essrhythmus sich auch anzugewöhnen und auch im Voraus zu planen. Ja, was ist auf meinem Speisezettel? Was kaufe ich ein? Was esse ich wann? Nun kommen wir dazu, wie wir essen, weil das haben Sie auch schon angesprochen, dass wir in einer angenehmen Essatmosphäre auch essen sollten. Das hat auch wiederum Einfluss gerade auf die Verdauung. Warum? Und immer wieder hört man, dass das langsame Essen wichtig ist. Und zum langsamen Essen gehört ja auch das gute Kauen und das gute Einspeicheln. Warum ist das so wichtig, gut zu kauen, Herr Faulstich?
Ja, das drückt ja auch schon der Volksmund wunderbar aus, indem er sagt, gut gekaut ist halb verdaut. Und natürlich, wenn man gut kaut, wird dadurch auch die Produktion der Verdauungssäfte angeregt. Und das sollten wir auch nicht unterschätzen. Der Körper produziert oder benötigt so etwa pro Tag 6 bis 7 Liter Verdauungssäfte. Das ist eine ganze Menge. Und diese Säfte werden benötigt, um die Nahrung gut aufzuspalten, so dass die Nährstoffe eben auch ins Blut gelangen, wo sie eben dann über den Blutweg zu den Zellen transportiert werden. Natürlich ist es auch so, dass gutes Kauen eben auch die Bekömmlichkeit der Speisen fördert. Dr. Meyer, auch ein bekannter Fastenarzt, hat mal wunderschön gesagt, wir sollten die feste Nahrung so lange kauen, bis wir sie förmlich trinken können. Und die Leute, die das umsetzen, die merken auch, dass sie einfach sich sehr viel wohler in ihrem Magen-Darm-Trakt fühlen. Außerdem kann man sicherlich auch sagen, dass gutes Kauen, langsames Essen der Überernährung insgesamt auch vorbeugt, indem wir einfach auch unsere Sättigungsgefühle intensiver erleben. Das haben ja vielleicht auch viele Zuhörer schon mal erlebt, wenn sie irgendwo essen gehen und man bestellt sich beispielsweise einen Salat als Vorspeise. Oft dauert es ja dann manchmal recht lange, bis das Hauptgericht kommt. Aber wenn man ehrlich ist, merkt man schon oft, wenn man den Salatteller in Ruhe gegessen hat, eigentlich fühlt man sich schon angenehm satt. Und einfach die Regulation von Hunger und Sättigung ist ein hormonell gesteuerter Prozess und das erfordert eben einige Zeit, bis man auch diese Sättigungsgefühle erlebt. Und wenn man dann eben einfach zu schnell isst, hat der Körper kaum Chancen, rechtzeitig auch Sättigung zu signalisieren. Außerdem finde ich es auch wichtig, wenn man gut kaut, man erlebt einfach auch den Geschmack intensiver und das macht ja auch Spaß. Und Genuss, volles Essen ist eigentlich etwas ganz Wichtiges auch für unsere Gesundheit.
Wir sprechen über, Sie haben auch vorhin schon über qualitativ hochwertige Ernährung gesprochen, über gesunde Ernährung in Bezug auch auf das, was ich einkaufe. Aber vielleicht vertiefen wir das nochmal. Was verstehen Sie unter einer qualitativ hochwertigen beziehungsweise gesunden Ernährung?
Ja, dazu habe ich ja hier für die Klinik das von Ihnen erwähnte Buch auch entwickelt, beziehungsweise das Konzept der stoffwechselaktiven Vollwertkost. Und in diesem Konzept spielt eben neben dem bewussten Ernährungsverhalten und eben auch einem individuell angepassten Mahlzeitenrhythmus, gerade für Berufstätige, auch eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme. Viele Menschen trinken einfach zu wenig. Das hat schon der Leibarzt von Goethe sehr schön gesagt, trinken Sie mehr Wasser, ist das beste Mittel zur Verlängerung des Lebens. Aber auch eine hochwertige, saisongerechte, abwechslungsreiche Lebensmittelauswahl und Lebensmittelqualität aus möglichst wenig bioverarbeiteten, möglichst frischen und wenn möglich auch biologischen Lebensmitteln wäre hier sehr empfehlenswert. Natürlich bringen diese hochwertigen Lebensmittel auch nur dann was, wenn man auf eine schonende Zubereitung und auch Kombination der Lebensmittel achtet und eben durch eine gute Regulation von Hunger und Sättigung auch auf eine bedarfsgerechte Energiezufuhr achtet. All das, was ich da gerade angesprochen habe, führt letztendlich auch dazu, dass der Genuss am Essen zunimmt und sich eine gute Versorgung mit Vitaminen, Mineralien, Ballaststoffen, aber auch vielen gesundheitsfördernden Pflanzenstoffen einstellt und zudem auch ein ausgewogenes Verhältnis sich von Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen entwickelt.
Sie haben angesprochen, dass eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme wichtig ist. Vielleicht dazu noch einmal etwas. Wir neigen ja doch dazu, auch Flüssigkeit zu uns zu nehmen, die auch bekömmlich ist, die uns gut schmeckt oder kohlensäurehaltige Getränke nehmen wir auch gerne zu sich. Was ist davon zu halten?
Ja, die meisten Menschen wünschen sich natürlich auch mal einen unterschiedlichen Geschmack in Verbindung mit der Flüssigkeitsaufnahme, aber es ist gerade bei darmempfindlichen Personen schon oft ein Problem, dass zu viel kohlensäurehaltige Getränke aufgenommen werden, damit auch der Säurebasenhaushalt belastet wird oder eben viele sich auch gebläht fühlen. Also man sollte gerade in Verbindung mit der Flüssigkeitsaufnahme auch mal genau in den Körper hineinspüren, wie fühle ich mich mit der Flüssigkeit und tendenziell sicherlich mehr bei Getränken zugreifen, die keine Kalorien liefern, also Wasser und Tees, die man natürlich auch nicht übertrieben dann süßen sollte.
Und
möglichst naturrein aufnehmen sollte. Also auch gerade Kräutertees.
Das ist auch ein neues Stichwort, weil Tees sind ja doch auch im gewissen Sinne, ist auch Medizin, sind ja auch Drogen, die benutzt werden, auch um gewisse Heilungserfolge zu erzielen. Aber wie sollten Tees eingesetzt werden? Mein Lieblingstee, sollte ich den wirklich 2, 3, 10, 20 Jahre trinken?
Ja, okay, man muss natürlich immer differenzieren, ob es sich einfach um normale Kräutertees handelt oder auch bestimmte Kräuter mit bestimmten Wirkungen, wie zum Beispiel Kamillentee oder Pfefferminztee. Gerade diese therapeutischen Tees, da muss man wissen, wie lange man sie ziehen lassen muss im Einzelnen. Und die sollte man auch nicht tagtäglich in großen Mengen trinken, sondern eher therapeutisch.
Also bei Tees schon auch immer mal die Geschmacksrichtung einfach wechseln.
Das ist durchaus sinnvoll, da eben eine gewisse Abwechslung hineinzubringen, ja.
Sie haben vorhin schon über die stoffwechselaktive Vollwertkost kurz gesprochen. Ein Stichwort dabei ist auch immer wieder die Balance zwischen Kohlenhydrate, die ich zu mir nehme, oder auch Gemüse. Aber vielleicht fangen wir mal so an. Wie setzt sich die stoffwechselaktive Vollwertkost? Wie sollte sich die zusammensetzen?
Also ich spreche ja im Rahmen der stoffwechselaktiven Vollwertkost auch von einer zeitgemäßen Ernährung. Und eine zeitgemäße Ernährung ist sicherlich eine pflanzlich orientierte Ernährung mit einem hohen Anteil von Gemüse, Salaten, Obst und auch Vollkornprodukten oder auch Kartoffeln oder auch Hülsenfrüchten, was ja sehr leichte Lebensmittel sind, ein sehr hohes Wirkstoffspektrum aufweisen pro Energieeinheit, weil wir einfach heute alle in einer Lebenssituation leben, in der wir nicht mehr so viel Energie verbrennen, aber auch durch Stresseinflüsse einen hohen Vitalstoffbedarf haben. Und diese Lebensmittel werden eben dieser Situation am besten gerecht. Natürlich kann man diese Lebensmittelgruppen auch verfeinern, zum Beispiel mit Nüssen oder Samen. Auch kaltgepresste Öle spielen da eine wichtige Rolle. Oder wenn man es ein bisschen süßer mag, auch kann man auch mit natürlichen Lebensmitteln wie Trockenfrüchten oder auch Obst süßen, auch Honig natürlich oder anderen vollwertigen Süßungsmitteln. Milch und Milchprodukte können ergänzt werden, ähnlich wie Eier, Fisch und Fleisch. Nur wir sollten gerade bei den tierischen Lebensmitteln maßvoller umgehen. Das hat nicht nur gesundheitliche Gründe, sondern man muss da auch zunehmend ökologische und auch ethische Kriterien berücksichtigen. Weil gerade bei einer wachsenden Weltbevölkerung können wir es uns auf Dauer nicht leisten, in diesen Mengen, wie heute in vielen Industrieländern, auch tierische Lebensmittel konsumiert werden, beizubehalten.
Und das heißt wieder zur doch öfters mal die Gemüsesuppe auf den Speiseplan zu setzen, so wie man sie vielleicht noch regelmäßig vor 30, 40 Jahren verzehrt hat.
Ja, nur Gemüse alleine ist natürlich mit dem Problem verbunden. Das ist ja eine sehr leichte Lebensmittelgruppe. 300 bis 500 Gramm Gemüse haben gerade mal die Energiedichte vom Esslöffel Öl. Und man muss das natürlich auch mit einer Sättigungsgrundlage kombinieren. Das heißt, zum Beispiel zu der Gemüsesuppe vielleicht auch mal ein Gemüsebratling dazu, dann ein bisschen Getreide als Einlage zugeben oder Hülsenfrüchte, auch die klassischen Linsen oder Bohnen oder Erbsen sind da sehr empfehlenswert. Das sind regelrechte Kraftpakete von der Inhaltsstoffstruktur. Aber auch gerade die früher sehr häufig üblichen Eintopfgerichte wie Kartoffelgemüseeintöpfe oder Reisgemüseeintöpfe, aber auch nicht so bekannte Getreidesorten wie Hirse, Buchweizen oder Quinoa kann man im Rahmen von Eintöpfen wunderbar mit Gemüse kombinieren. Sicherlich ist es auch der Vollwertkost sicher sinnvoll, möglichst regelmäßig auch mal eine Frischkost einzubeziehen, weil da die Vitalstoffe besonders gut erhalten sind.
Linsen und Graupen sind auch ein Stück weit auch vom Speisezettel verschwunden, dass man das einfach auch mal wieder einbezieht. Wie wirkt sich denn die stoffwechselaktive Vollwertkost, wie wirkt sich die denn aus auf unseren Organismus und auf unser Leben, bevor wir jetzt dann auch dazu kommen, noch unsere Hörer auch mit einzubeziehen in unsere Sendung?
Ja, sie bietet dem Körper vor allen Dingen die Chance, wie angesprochen, eben auch durch eine ordnungsgemäße Steuerung der Grundfunktionen im Körper die Widerstands- und Selbstheilungskräfte zu aktivieren und den Gesundheitszustand insgesamt zu verbessern und damit auch die Leistungsfähigkeit.
Wie wirkt sich denn zum Beispiel bei Berufstätigen eine gesunde Ernährung und auch ein Mahlzeitenrhythmus auf? Weil darüber hatten wir vorhin auch schon mal gesprochen, als wir über die Esskultur, das bewusste Essen gesprochen haben.
Ja, ich erlebe es als sehr wertvoll und wichtig, dass eben gerade Berufstätige darüber nachdenken, wie können sie einen ausgewogenen Mahlzeitenrhythmus umsetzen, weil viele Menschen eben auch sagen, solange ich im Stress stecke, brauche ich nicht so viel, aber sie kommen dann abends oft ausgehungert nach Hause und dann wird eben sehr viel nachgeholt und damit auch der Darmtrakt sehr stark belastet. Und da halte ich es für sehr vorteilhaft, wenn man eben auch mal überlegt, wie kann ich mit wenig Aufwand eben auch einen Mahlzeitenrhythmus finden, zum Beispiel für Menschen, die ihre Hauptmahlzeit abends haben, dass man abends etwas mehr kocht, zum Beispiel von solchen einfachen Gerichten wie ein Kartoffelgemüse oder ein Nudelgemüseeintopf oder ein Reisgemüseeintopf, und dann nimmt man sich die andere Hälfte einfach für den nächsten Tag mit und genießt es vielleicht als Mittagessen, entweder aufgewärmt oder als Salat. Oder wenn man immer merkt, dass man abends so ausgehungert nach Hause kommt, kann man sich vielleicht auch einen Salat oder eine Scheibe Brot oder auch den Rest vom Müsli, wenn man morgens ein Müsli zubereitet, mitnehmen. Und dann hat man auch den Effekt, dass man dann vielleicht nicht so ausgehungert nach Hause kommt und eben auch noch die Muße hat für eine Zubereitung. Nämlich wer völlig ausgehungert, ausgebrannt nach Hause kommt, wird in der Regel nicht mehr die Motivation aufbauen, da noch in Ruhe ein Gericht zuzubereiten. Oder gar vielleicht auch, wenn man den ganzen Tag sitzt, für den sicherlich dringend notwendigen Bewegungsausgleich zu sorgen.
Das ist auch etwas, was zu beobachten ist, dass viele Menschen tagsüber nicht so viele Kalorien zu sich nehmen und sich sozusagen auch im Griff haben und dann abends erst so richtig gut essen. Wir wollen jetzt gleich noch darüber sprechen, was eine sinnvolle Ernährung ist, wie auch in welcher Balance auch die Kalorienzufuhr sein sollte, wie vielleicht auch so das Essen auf den Tag verteilt aussehen sollte. Gleich sprechen wir weiter mit dem ernährungswissenschaftlichen Leiter in der Malteserklinik von Wegbecker in Bad Brückenau, mit dem Ökotrophologen, dem Ernährungswissenschaftler Peter Faulstich. Gesundheitspflege durch bewusstes Essen, das ist unser Thema heute in der Lebenshilfe. Wie sagte Hippokrates so schön, lasst eure Nahrung Heilmittel und eure Heilmittel Nahrungsmittel sein. Gleich geht es weiter nach einer kurzen Musik. Schön, dass Sie eingeschaltet haben in der Lebenshilfe-Sendung hier bei Radio Horeb. Heute dreht sich alles um Ihre Gesundheit. Wir geben Ihnen heute Tipps, wie Sie Ihre Gesundheit pflegen können, einfach durchs Essen. Und essen muss ja jeder Mensch. Doch wir neigen dazu, einfach zu schnell zu essen, zu einseitig zu essen, vielleicht zu spät, kalte Getränke zu uns zu nehmen oder auch übermäßig zu essen, nebenher zu essen oder essen ohne Hunger zu haben, oder wir diskutieren neben dem Essen, was auch immer. Jeder von uns weiß es, dass das Essen manchmal so nebenher einfach so schnell laufen sollte. Aber was sind die Folgen davon? Weil das kennen auch viele von uns, dass sie sich müde, schlapp, träge fühlen, unwohl und die Leistung irgendwie nachlässt. Ach, dann wird man auch ein bisschen bequem und man möchte sich auch nicht mehr so bewegen. Also unbewusstes Essen fördert auch unseren Bewegungsmangel und vor allen Dingen Stoffwechselkrankheiten könnten sich einstellen. Wir haben eben schon von Magenbeschwerden gesprochen, Magen-Darm. vielleicht hin bis zu Magen-Darm-Erkrankungen, Verdauungsproblemen. Ja, eine nicht ausgewogene Ernährung kann sogar hin zu Schlafstörungen führen. Wir haben eben schon gehört, dass es wichtig ist, sich vollwertig zu ernähren, stoffwechselaktiv auf der Basis von Gemüse, Salaten, Obst, vielleicht Vollwertgetreide, Kartoffeln, Hülsenfrüchte, ja, und Lebensmittel wie Nüsse, Samen oder kaltgepresste Öle oder Trockenfrüchte, dass wir die mit einbeziehen in unsere Ernährung, dass wir mit Trockenfrüchten vielleicht auch süßen statt mit Zucker. Also wir haben eben schon wichtige Tipps bekommen von unserem Ernährungswissenschaftler Peter Faulstich aus der Malteserklinik von Wegbecker in Bad Brückenau. Dort ist er ernährungswissenschaftlicher Leiter. Und wir haben Sie angeladen, liebe Hörer, doch Ihre Fragen zu stellen. Auf die bin ich gespannt. Und zwar hat uns jetzt als erstes Frau Heinz erreicht. Aus Olching rufen Sie uns an. Grüß Sie Gott.
Ja, schönen guten Morgen, Frau Böhler und Herr Faulstich. Ich habe jetzt Ihre Sendung gehört und ich habe ein schweres Problem. Gestern war ich bei der Darmspiegelung und bin in einem Jahr, in 12 Monaten schon 3-mal im Krankenhaus gelandet mit einem aufgeblähten Bauch mit wahnsinnigen Schmerzen. Und man weiß, ich habe diese Artikel und gestern hat mir der Arzt das Bild gezeigt. Ich bin bald in Ohnmacht gefallen. Fast so groß wie ein durchgetrenntes, der Länge nach geschnittenes Ei. So groß war die Wunde von dem Divertikel und hochgradig entzündet. Jetzt hätte ich mal eine Frage, wenn ich jetzt zu Ihnen komme und hier diese Kur mitmache, kann ich das bei Diabetes auch machen?
Herr Faulstich.
Ja, natürlich können Sie mit Diabetes zu uns kommen. Wir behandeln viele Diabetiker. Gerade in einer diabetesgerechten Ernährung ist ja auch, bei Diabetes, in der Behandlung von Diabetes soll die Ernährung eine wichtige Rolle spielen. Oft kann man das sogar erfolgreich therapieren im Anfangsstadium, so dass der Diabetes auch vollständig verschwindet. Natürlich, was Sie ansprechen mit dieser Divertikelbelastung, das ist ein großes gesellschaftliches Problem. Das sind solche sackförmigen Ausstülpungen der Darmwand. Und wenn die entzündet sind, müssen sie sicherlich da in die Klinik und da muss genau geschaut werden, weil einfach bei einer starken Entzündung die Gefahr besteht, dass zum Durchbruch zum so einem Divertikel kommen kann und dann die Darmflüssigkeit in den Bauchraum gelangen kann, das ist lebensgefährlich. Mhm. Also da würde ich empfehlen, auf jeden Fall genau mit dem Arzt das abzuklären, wie stark die Entzündung ist oder mit dem Gastroenterologen und eventuell einen klinischen Aufenthalt in der Akutklinik in Betracht ziehen.
Mhm. Was wäre das für eine Klinik?
Bitte?
In welche Klinik sollte ich da aufsuchen?
In einer Akutklinik, also in das nächstgelegene Krankenhaus. Oder
ach so, da war ich jetzt schon 3-mal dort, ja.
Ja, diese Divertikel, die gehen nicht weg, aber natürlich sollte man auch, wenn diese Divertikel schon vorliegen, sich mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen. Da muss man auch aufpassen, da kann man nicht einfach so vorgehen, das ist jetzt eine gesunde Ernährung, was ich angesprochen habe. Da muss man auch mit verschiedenen Lebensmitteln aufpassen, gerade auch mit grobkörnigen Vollkornprodukten, auch mit Samen, weil solche Dinge setzen sich manchmal auch bei Früchten, so Himbeeren oder diese kleinen Samen, die da enthalten sind, können sich manchmal in diese Divertikel reinsetzen und da eben immer wieder Entzündungen verursachen. Deswegen muss man hier sicherlich auch diätetisch genau auf die Ernährung aufpassen und sich da und beraten
Sie,
lassen.
Sie haben ja viele Kollegen, die auch vor Ort Praxen haben und auch Krankenkassen finanzieren ja zum Teil auch eine Ernährungsberatung vor Ort.
Ganz genau.
Dankeschön, Frau Heinz, für Ihren Anruf und alles Gute. Herzliche Grüße nach Olching. Jetzt gehen wir nach Bad Ems mit unserer Aufmerksamkeit. Dort ist Frau Dinzelmann am Telefon. Grüß Sie Gott. Und ich möchte mich nebenher noch für die Tonstörungen entschuldigen, die wohl durch die Telefonleitungen kommen. Wir haben eine Live-Sendung und das hat man manchmal einfach nicht so im Griff. Aber jetzt zu Frau Dinzelmann. Grüß Sie.
Ja, guten Tag. Vielen Dank erstmal für Ihre gute Sendung und die guten Ernährungstipps. Ich hätte eine Frage zu Milchprodukten, insbesondere zu Käse. Ja, weil ich irgendwie verunsichert bin, was man als Brotbelag nehmen kann, zum Beispiel abends, weil die Milchprodukte jetzt als so hormonbelastet gelten. Und was ist an dem Käse dran? Soll man den verzehren oder eher meiden?
Ja, also ich würde empfehlen, aufgrund dieser verschiedenen Belastungen, die Sie ansprechen, da wo es Ihnen möglich ist, auf hochwertige biologische Ware zurückzugreifen, also zum Beispiel auf Milchprodukte oder Käseprodukte aus Bioland, Naturland oder Demeter oder zumindest EU-Biostandard, darauf zurückzugreifen. Dann kann man vielerlei Belastungen reduzieren. Aber es ist sicherlich so, wie Sie ansprechen, viele Menschen essen zu viele Brotmahlzeiten. Das heißt nicht, dass das Brot deshalb schlecht ist, sondern wenn man ständig nur Brotmahlzeiten zu sich nimmt, dann isst man ja auch in dem Moment kein Gemüse oder kein Salat oder kein Obst oder andere wichtige Lebensmittelgruppen, sodass die Nährstoffrelation sich einseitig entwickelt. Und gerade auch bei Leuten, die doch gerne Brot essen, ist es eben auch wichtig, neben diesen klassischen Aufstrichen, also neben Wurst oder auch Käse, sich auch mal mit dem Gebiet der vegetarischen Brotaufstriche auseinanderzusetzen. Man kann wunderbare Brotaufstriche zubereiten aus Kartoffelgemüsekombinationen, aus Hülsenfrüchten in Kombination mit Gemüse, zum Beispiel Linsengemüseaufstrich oder auch aus Kichererbsen in Kombination mit verschiedenen Gemüsesorten sind sehr beliebt. Aber auch reine Gemüseaufstriche oder Getreidegemüsekombinationen, die wir hier jeden Morgen auch in der Klinik für unsere Gäste zubereiten, die sind äußerst beliebt. Zum Beispiel mal einen Tomatenaufstrich oder eine Auberginencreme oder einen mediterranen Aufstrich aus Kombinationen von Tomaten, Paprika und Auberginen oder auch gerade Paprika-Kartoffelaufstriche. Das sind alles sehr beliebte Varianten, die ich auch alle im Rahmen meines Buches beschrieben habe, wie man die zubereiten kann. Außerdem kann man die auch sehr gut mal am Wochenende zubereiten, wenn man vielleicht etwas mehr Zeit hat. Die halten sich durchschnittlich 4 bis 5 Tage, sodass man auch in der Woche davon profitieren kann. Und generell vielleicht auch einfach mal mehr ein Hauptgericht, wie eben immer auf Brotmahlzeiten zurückgreifen. Dann stellt sich nicht immer die Frage, was mache ich aufs Brot?
Vielleicht zur Frage noch von Frau Dinzelmann, die ja auch auf das Abendessen angesprochen hat. Wie sollte denn ein gut verdauliches, auch vollwertiges Abendessen aussehen? Wie kann das aussehen, Herr Fauststich?
Ja, man muss das natürlich auch immer im Kontext der Situation betrachten, was man benötigt. Also viele Menschen, die einen sehr stressreichen Beruf haben, die kommen ja auch eher schon latent unterzuckert nach Hause. Und dann ist es mit Sicherheit nicht richtig, wie es oft empfohlen wird, eben die Kohlenhydrate völlig rauszulassen. Weil das führt dann eben dazu, dass spätestens in den späten Abendstunden viele wahnsinnigen Heißhunger entwickeln, gerade dann auf Knappartikel, Kekse, Süßigkeiten und so weiter. Also man muss dem Körper auch immer das geben, was man braucht und dafür ein Gespür entwickeln, so dass ich für viele eben eine vernünftige Kombination von Getreide in Kombination mit Gemüse bewährt hat. Das hängt auch von dem jeweiligen Energiebedarf ab. In einer leichten Küche empfehle ich eben Getreide, tendenziell Vollkornprodukte oder auch Hülsenfrüchte, in einem Verhältnis von etwa 1:6 mit Gemüse zu kombinieren. Das heißt zum Beispiel, nehmen wir mal eine einfache Reis-Gemüsepfanne, das wären dann so 50 Gramm Reis, Trockengewicht oder alternative Getreideprodukte oder auch Hülsenfrüchte und etwa 200 bis 300 Gramm Gemüse. Und natürlich kann man da auch zum Beispiel einfach vom Gemüse ein bisschen wegnehmen, das mit einer Milch zu einer Soße pürieren. Da kann man auch als Gewürz mal einen Esslöffel Schmand oder Sahne hineingeben. Aber diese Dinge sollten wir mehr als Gewürze verwenden. Und wenn wir eben Fleisch mögen oder sowas, kann man auch mal ein bisschen statt eben einer Riesenportion eben ein bisschen mageres Fleisch schnetzeln, als geschnetzeltes zubereiten und dann eben einfach so ein bisschen drunter mischen unter so ein Gericht, sodass man den Geschmack vom Fleisch hat, aber nicht, dass es unbedingt mengenmäßig im Vordergrund steht. Und dann ist das durchaus sehr ausgewogen. Das kann aber auch mal ein Gemüseauflauf sein, das können Gemüsefrikadellen sein, die wir ja auch gerne in der Klinik zubereiten. Und ob ich da nur 3 Frikadellen mache oder Zehen in die Pfanne lege, das ist dann nicht so viel Unterschied. Und dann kann man auch sagen, okay, heute Abend habe ich ein bisschen Zeit, bereite sowas zu und am nächsten Tag nehme ich mir einen Salat mit an die Arbeit und esse die restlichen Bratwinkel dazu, um ein besseres Sättigungsgefühl zu haben. Oder mach mal einen vegetarischen Hamburger. Oder wenn ich mal später nach Hause komme und wenig Zeit habe, kann ich mir auch einfach mal eine Gemüseplatte oder eine Gemüsesuppe am Abend zubereiten und dann eben 2 oder 3 Bratlänge vom Vortag dazu essen. So ist das auch zeiteffizienter und für viele einfacher umsetzbar.
Frau Dinzelmann, danke schön für Ihre Frage zu Milchprodukten. Nun ist Frau Martinez am Apparat aus München. Grüße Gott.
Ja, grüß Gott. Ich habe ein spezielles Problem. Was heißt speziell? Aber im Gegensatz zu vielen meiner Altersgenossinnen, ich bin 59, bin ich einfach viel zu dünn. Und je gesünder ich mich ernähre, ja, desto dünner werde ich eigentlich. Denn das Problem ist, dass ich von diesen Vollkornprodukten, Salat, Obst, Gemüse, furchtbar schnell gesättigt bin und ich überhaupt nicht das erreiche, was ich möchte. Ich möchte gerne zunehmen und müsste das auch. Was kann ich denn machen? Vielleicht können Sie mir einen guten Tipp geben. Ich habe ihn bisher nicht gefunden.
Ja, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wie Sie schon sagen. Natürliche Lebensmittel, naturbelassene Lebensmittel haben eben nicht so eine hohe Energiedichte wie viele verarbeitete Lebensmittel, weil wir heute eben vielen Lebensmitteln sehr viel Fette oder auch Zucker zusetzen. Und dadurch ist es ja auch für viele durch eine weitgehend naturbelassene Ernährung sehr viel einfacher, ihr Gewicht zu regulieren. Nun haben Sie das gegenteilige Problem und da muss man natürlich auch die Energiedichte etwas erhöhen, ähnlich wie man das bei auch Sportlern machen muss. Da reichen eben diese Lebensmittel alleine nicht aus. Da kann man auch nicht im Verhältnis von 6:1 kombinieren. Da muss man eben den Getreideanteil erhöhen, das auf den individuellen Energiebedarf auch abstimmen. Aber ohne dass das Volumen auch stark zunimmt, kann man natürlich auch hochwertige Öle in größeren Mengen, zum Beispiel den Brotaufstrichen, zugeben. Ich hatte ja vorhin solche Aufstriche angesprochen. Die kann ich mit 60, 70 Kalorien problemlos machen. Ich kann sie auch mit 600 Kalorien durch den Zusatz von Öl herstellen, sodass man merkt dabei eigentlich kaum einen Geschmacksunterschied. Und ich auch Nüsse, die ich erwähnt hatte, kann man zum Beispiel ins Müsli auch mal ein paar mehr Nüsse zugeben. 100 Gramm Nüsse liegen im Kaloriengehalt zwischen 500 und 600 Kalorien. Das macht sich dann schon erheblich bemerkbar. Oder eben auch, dass man mehr Fette in die Aufstriche oder eben auch Butter oder hochwertige Margarine das Brot damit bestreicht. Oder eben auch, wenn man zum Beispiel mal eine Soße macht, man kann einfach vom Gemüse, wie erwähnt, was wegnehmen, das mit einer Vollmilch zu einer Soße pürieren. Man kann gleichzeitig noch ein bisschen Avocado, was auch ein sehr hochwertiges Fett darstellt, mit hinzugeben. Und so nimmt die Energiedichte auch erheblich zu.
Frau Martinez, können Sie damit weitergehen? Können Sie damit weitergehen?
Ja, also ich habe wahrscheinlich ein bisschen zu sehr an Fett gespart, weil ich dachte, das ist ja auch vielleicht nicht so gesund. Aber ich denke, da ja, das ist, ja, ich kann damit was anfangen. Mhm, genau, das ist eigentlich ein ganz guter Tipp mit diesen Aufstrichen und so. Mhm. Ja, das muss ich versuchen. Ich hoffe, dass es mir gelingt.
Alles Gute für Sie, Frau
Dankeschön.
Martinez.
Wiederhören. Aus München.
Auf Wiederhören, auf Wiederhören. Ja, jetzt gehen wir aus München, war das jetzt, Frau Martinez. Jetzt hat uns aus dem Erzgebirge Frau Bonitz erreicht. Grüß Gott.
Herzliche Grüße aus dem Erzgebirge.
Ja,
ich habe eine Frage. Ich bin jetzt über 60 und habe in diesem Jahr relativ viel zugenommen. Habe mit Herzrhythmusstörungen zu tun, hatte Probleme. Ich hatte einen Sturz und dadurch Wirbel gebrochen und habe mich nicht zu viel bewegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ziemliche Probleme in letzter Zeit mit dem Rhythmus, Herzrhythmus, auch Schlafprobleme und seit klein auf Probleme mit dem Darm, mit Stuhlgang. Habe meine Ernährung schon ganz schön umgestellt, mache schon vieles von dem, wie Sie es beschrieben haben. Aber ich möchte gerne runterkommen vom Gewicht. Was raten Sie, wenn man älter ist, da am besten vorzugehen?
Ja, der Stoffwechsel wird natürlich mit zunehmendem Alter langsamer. Der Grundumsatz nimmt ab, gerade auch mit dem oft, wenn dann auch Bewegungsmangel vorliegt, mit dem sich verschlechternden Muskelfettverhältnis. Weil Muskulatur ist natürlich ein sehr stoffwechselaktives Gewebe und wenn der Muskelanteil sich reduziert, geht natürlich der Grundumsatz zurück, den man dann durch eine veränderte Gewichtung auch in den Lebensmittelgruppen ausgleichen muss. Und da macht es natürlich Sinn, wieder gegenteilig von dem, was ich eben angesprochen habe, eben die Energiedichte etwas herunter zu reduzieren, eben indem man gerade die leichten Lebensmittelgruppen dann stärker gewichtet, wie zum Beispiel eben Gemüse. Da wäre es zum Beispiel empfehlenswert, in der leichten Variante der stoffwechselaktiven Vollwertkost, habe ich dann auch viele Rezepte in meinem Buch aufgeführt, die das ermöglichen. Aber die Grundkonstellation dieser Rezepte so, dass eben durchschnittlich etwa die sechsfache Menge an Gemüse genommen wird, wie Getreide, Trockengewicht. Und aus solchen Verhältnissen entwickelt sich automatisch eine sehr leichte Ernährung, wenn man eben bei der Zusammensetzung der Soßen eben auch darauf achtet, dass die Energiedichte nicht zu hoch ist, was man insbesondere durch eine dosierte Aufnahme auch bei den fetten oder fetthaltigen Produkten erreicht. Also gerade, dass man dann eben eher auch mit Milchprodukten oder mit Käse sehr dosiert umgeht, sie mehr als Gewürze benutzt. Man kann zum Beispiel einen Gemüsekuchen zubereiten. Ich kann das mit 200 Gramm Käse, wie in vielen Rezepten, überbacken. Ich kann aber auch nach dem Backprozess einfach 40, 50 Gramm, also pro Blech, hochwertigen aromatischen Käse, wie zum Beispiel ein Parmesan oder ein Pecorino oder ein Bergkäse, einfach frisch drüber reiben. Und da werden Sie merken, wenn man das nachher macht, zieht sich der Käse nicht mehr so zusammen. Und sie haben von 40, 50 Gramm geschmacklich manchmal mehr wie von 200 Gramm, die nicht viel Geschmack bieten. Also es kommt auch oft darauf an, wie man die verschiedenen Lebensmittel in der Küche verwendet. Genauso werden Sie merken, man kann, wenn man ein Nudelgericht macht, ein Nudelgemüsegericht oder sowas, man kann Käse mit hineinreiben. Da wird man nicht viel sehen von. Wenn man nachher so 20, 30 Gramm drüber reibt, ist das richtig gut belegt und stattdessen vielleicht noch ein bisschen mit Kräutern auch arbeitet. Und so kann man die Energiedichte deutlich erniedrigen mit diesen hochwertigen angesprochenen Lebensmitteln. Andererseits die Vitalstoffdichte erhöhen. Und das drückt ja das Prinzip der stoffwechselaktiven Vollwertkost auch im Kern aus. Wir wissen heute durch Zellstudien, dass unsere Zellen über Informationseinheiten verfügen, die die Zellen laufend über die Wirkstoffversorgung, also über die Vitalstoffversorgung der Zelle informieren, sprich den Vitamin- und Mineralstoffgehalt, weil diese Wirkstoffe werden benötigt, um Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße zu verstoffwechseln. Und sind die Zellen eben mit diesen Wirkstoffen schlecht ausgestattet, kommt sozusagen vom Zellkern der Befehl, den Zellstoffwechsel zu reduzieren, man verbrennt immer weniger. Und in dieser Situation befinden sich viele Menschen, gerade im höheren Alter, dass sie im Grunde einen sehr trägen Stoffwechsel haben. Und mir ist es wichtig, durch diese stoffwechselaktive Vollwertkost den Stoffwechsel wieder in Schwung zu bringen, so dass man mehr verbrennt. Das macht dann auch sehr viel mehr Spaß und man fühlt sich vor allen Dingen auch leistungsfähiger. Und das ist langfristig auch sehr viel erfolgreicher. Mhm. Also Gewichtserfolge kann man nicht in kurzer Zeit erzwingen. Die müssen sich durch eine langfristige Umstellung des Ernährungs- und Bewegungsverhaltens verändern.
Frau Bonitz, dann wünschen wir Ihnen weiterhin alles Gute bei Ihrer Ernährungsumstellung. Herr Faulstich, wie kann man denn auf Dauer eine Ernährungsumstellung erreichen?
Ja, indem man sich erstmal nicht so übertriebene Ziele vornimmt. Also man sollte kleine, realistische Ziele festlegen. In der Motivationspsychologie spricht man ja auch von einer Salamitaktik. Das heißt, die Ziele so dünn schneiden, dass man Erfolge sammelt, weil nichts motiviert mehr als Erfolg. Man sagt ja auch sehr schön, in der Motivationspsychologie ist es besser, eine Sache zur Hälfte gut zu machen, als zu 100% zu scheitern. Und das heißt, diese Veränderung der Ernährungsgewohnheiten sollte man nicht im Ruckverfahren erzwingen, sondern sie müssen sich einfach durch das praktische Kennenlernen schmackhafter Alternativen, auch mit Hilfe von Ernährungsseminaren oder auch praktischen Kochkursen langfristig entwickeln. Wir müssen einfach akzeptieren, dass der Mensch lustorientiert ist. Und das heißt, man soll in Verbindung mit dem Essen auch Spaß und Genuss erleben. Und wenn man das nicht erlebt, also wenn die Ernährung nicht auf die einzelnen Menschen passt, dann empfindet man vieles als Verzicht. Und Verzicht ist eben keine geeignete Motivation, langfristig Ernährung zu verändern. Mhm. Oft fehlt es aber auch an kreativen Ideen. Und deswegen ist es mir so wichtig, eben da einfach eher mal eine Kennenlernphase zu starten, weil oft ist das Ernährungsverhalten auch von klein auf geprägt.
Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der eine oder andere sich auch abhängig macht, vielleicht auch oder auch ist, von seiner Familie. Gerade wenn Kinder noch in der Familie sind oder ein kranker Partner, der, wie die Hörerin aus München, die ja einfach ein kalorienreiches Essen braucht, dass es dann manchmal einfach schwierig ist, dann die eigenen Bedürfnisse auch noch mit einzufließen zu lassen und dann auch zu befriedigen. Vielleicht da noch die Frage, warum scheitern denn bei vielen der Versuch, die Ernährung umzustellen? Was ist da Ihre Erfahrung aus der Klinik?
Ja, ich denke, dass viele Konzepte, die in dem Ernährungsbereich angeboten werden, einfach auch nicht die Menschen unbedingt da abholen, wo sie stehen. Das heißt, viele Konzepte beruhen einfach primär auf Willenskraft, auch Ehrgeiz, Gruppenzwang oder auch Durchhalteparolen auf Diätplänen. Wer möchte schon lange nach dem Diätplan leben? Oder eben auch Leitprodukten oder auch durchaus in vielen Fällen irgendwelche Hilfsmittel in Form von Pillen. Ich denke, dass diese Veränderung, die man anstrebt, auch nach meinen Erfahrungen hier insbesondere in der Klinik auf einem tieferen geistigen Ansatz beruhen müssen oder beruhen sollten. Deswegen ist ja auch das Heilfasten so wichtig, weil es die Menschen mal rausbringt aus diesen eingefahrenen Gewohnheiten. Es ermöglicht eine Form der inneren Einkehr. Und viele Menschen denken während des Heilfastens auch mal über die Gewichtung in den verschiedenen Lebensbereichen nach. Das heißt also, wie viel Zeit investiere ich in den Arbeitsprozess, wie viel Zeit investiere ich in Ernährung, in Bewegung, in sinnorientierte Lebensfragen, in Religiosität. Weil Gesundheit kann sich eben nur durch eine vernünftige Balance in diesen verschiedenen Lebensbereichen entwickeln. Mhm. Und gerade diese Notwendigkeit wird mir in meiner therapeutischen Arbeit auch immer wieder daran deutlich, dass gerade die tieferen Ursachen von Ernährungsproblemen viel auch mit dem Umgang mit den eigenen Bedürfnissen, aber auch mit den Bedürfnissen unserer Mitmenschen zu tun haben. Beziehungsweise auch mit unserem emotionalen Erleben. Viele Menschen haben gar nicht unbedingt einen körperlichen Hunger, sondern eher einen emotionalen Hunger.
Dankeschön. Wir haben noch eine Hörerin, die ich doch noch gerne heute auf Sendung nehmen möchte. Aus Eichenau hat uns Frau Kern erreicht. Frau Kern.
Ja, guten Tag, Frau Böhler und Herr Faulstich. Meine Frage ist, wie gut sind die Smoothies, die jetzt so im Handel sind? Also kann man die täglich morgen trinken? Wie ist da die Verdauung? Es ist ja alles schon Smoothie. Also wird dann auch alles noch gut angeregt? Das ist meine Frage.
Genau. Vielleicht erklären Sie uns erstmal, Herr Faulstich, was es ist, weil vielleicht der ein oder andere Hörer doch immer an diesen Smoothies vorbeigeht in den Regalen oder in den Kühlregalen der Supermärkte.
Ja, das sind eben letztendlich Getränke, die aus Gemüse oder Obst oder auch beiden gemeinsam zubereitet werden, indem man diese Lebensmittel püriert, so dass auch das Fruchtfleisch oder das Gemüse komplett drin ist. Das sind durchaus Möglichkeiten, eben auch ein breites Spektrum an hochwertigen Wirkstoffen aufzunehmen. Das heißt, die sind durchaus, wenn sie nicht erhitzt werden, als gesund einzustufen. Aber die sind natürlich auch leicht. Und da fängt auch manchmal das Problem an, wenn man als Frühstücksvariante oder die Mahlzeit zu leicht gestaltet, dann kommt eben oft zwischendurch der Heißhunger, gerade in Stresssituationen, weil Stress den Zucker eben aus dem Blut frisst. Und dann kommen eben Kleinigkeiten, die dann viel mehr ausmachen wie die eigentlichen Hauptmahlzeiten. Das sehe ich in sehr vielen Protokollen. Deswegen ist es auch wichtig, eben gerade auch das Frühstück eigentlich so zu orientieren, dass man wenigstens 3 bis 4 Stunden damit auch angenehm gesättigt ist und dann nicht eben gleich wieder dann in der Arbeitssituation zum Beispiel einen Heißhunger bekommt oder eben, weil die Blutzuckerkurve absackt, eben die Konzentrationsfähigkeit fehlt. Also man muss auch immer in den Körper hineinspüren, was brauche ich wirklich, in welcher Menge und wie soll ich die verschiedenen Lebensmittelgruppen gewichten. Als Zwischenmahlzeit kann das natürlich eine wunderbare Sache sein.
Zwischenmahlzeit noch am Vormittag oder am Nachmittag?
Ganz genau.
Mhm. Ja, danke schön, Frau Kern, für diese Abschlussfrage in unserer heutigen Gesundheitssendung. Bewusstes Essen war das Thema als eine Gesundheitspflege. Vielleicht noch abschließend so die Frage, Herr Faulstich, was gehört für Sie nun zu einer, ja, zu einem gesundheitsförderlichen Essen?
Ja, für mich gehört zum gesundheitsförderlichen Essen, dass man vor allen Dingen auch in den Körper hineinspürt, was brauche ich, dass man auf die Qualität der Lebensmittel achtet, dass man auf dieses bewusste Essen achtet, dass man Gespür für Hunger und Sättigung bekommt, auch ein Gespür dafür, wie viel mir wirklich gut tut und dass man lernt, eben die verschiedenen Lebensmittelgruppen so zu gewichten, dass im Hinblick auf den persönlichen Bedarf eine ausgewogene Nähren-Wirkstoff-Relation sich entwickelt und damit eben der Körper auch Widerstands- und Selbstheilungskräfte und eben eine harmonische Einheit von Körper, Geist und Seele entwickelt. Was ich auch in vielen Fällen für sehr hilfreich erachte, ist, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass man eben auch beim Essverhalten einfach mal darauf achtet, ob ich wirklich einen körperlichen Hunger habe oder eher ein emotionales Bedürfnis. Weil wer kennt es denn nicht, dass man isst, obwohl man gar keinen Hunger hat oder dass man vielleicht auch nicht aufhören kann, obwohl man schon lange satt ist. Und das liegt ja auch häufig daran, dass wir das Essen in vielen Situationen auch benutzen, zum Beispiel als Stimmungsaufheller oder als Trostspende oder als Beruhigungstablette oder eben auch zur Kompensation von Ängsten und Einsamkeit. Oder ganz viele Menschen benutzen das Essen auch als Ersatz für persönliche Bedürfnisse, die im stressigen Alltag bei vielen Menschen untergehen. Und das ist ja auch nachvollziehbar, wenn man eigene Bedürfnisse nicht so berücksichtigt, dann wird man unzufrieden, es entwickelt sich eine innere Leere. Und was liegt da näher, als diese innere Leere über Essen zu kompensieren? Und ich denke, wenn man da eben zum vernünftigen Ausgleich zwischen körperlichem Hunger und emotionalen Bedürfnissen kommt, dann kann man sehr viel für seine Gesundheit tun, wenn man da sensibler wird und auch Bedürfnisse mehr anerkennt und sie auch ernst nimmt.
Also was man vielleicht stattdessen bräuchte oder wo man im Vorfeld unachtsam war, über Grenzen gegangen ist und zum Ausgleich ein Nahrungsmittel braucht, das berühmte Stück Schokolade oder den Milchkaffee, der ja auch sehr kalorienhaltig ist, was auch immer.
Ja, ganz genau.
Dann bedanke ich mich bei Ihnen für das Interview. Das war Peter Faulstich. Er ist ernährungswissenschaftlicher Leiter in der Malteserklinik von Wegbecker in Bad Brückenau. Er ist außerdem Autor des Buches Mein Weg zum Wohlfühlgewicht, die Lust am leichteren Essen. Es ist ein sehr informatives, empfehlenswertes Buch, auch mit einem Rezeptteil, Schlütersche Verlag, erschienen. Wir haben die Informationen zum Buch für Sie beim Hörerservice bereitgelegt oder klicken Sie auf unsere Homepage www.horeb.org. Herr Faulstich, vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren. Alles Gute für Sie und herzliche Grüße nach Bad Brückenau.
Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch ganz herzlich.
Und für alle Hörerinnen und Hörer, die diese Sendung noch einmal hören möchten, weil sie war doch an Informationen sehr dicht, gehen Sie gerne auf unsere Homepage www.horeb.org und laden sich die Sendung herunter. Sie finden sie in unserem Download-Bereich in der Rubrik Lebenshilfe, Gesundheitssendung oder Sie bestellen sich einen CD-Dienst bei meinen Kollegen vom Radio Horeb CD-Dienst. Die Rufnummer wäre die 08328, die Vorwahl also von Balderschwang, unserem Hauptsitz 08328. Und die Rufnummer vom Radio Horeb CD-Dienst ist die 921120. Informationen zu Radio Horeb, auch zur heutigen Sendung, zur Malteserklinik, zum Buch, bekommen Sie beim Hörerservice. Wieder die Vorwahl von Balderschwang 08328 und die Rufnummer 921110. Ja, wir hören uns, wenn Sie mögen, wieder am Donnerstag zur gewohnten Zeit um 10 Uhr, wenn es heißt Lebenshilfe. Ich freue mich wieder auf Sie. Behüt Sie Gott, das sagt Ihnen Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.